Ach ja, und Vorwerk natürlich, die mit dem Staubsauger.
Ja.
Das war meine absolute Lieblingsgeschichte im Spiegel. Das war der Kobalt 3000, der auftauchte auf Intensivstationen, weil eine Reihe von Männern den benutzt hatten zur Selbstbefriedigung. Und das hat da relativ schlimme Dinge veranstaltet.
Oh nee. Eine neue Woche mit dem Schwarzen Kanal. Herzlich willkommen zur neuen Episode, in der Fokus-Kolumnist Jan Fleischhauer und ich auf die politischen Absurditäten blicken. Herzlich willkommen, lieber Jan.
Hallo, liebe Caro.
Sag mal, schämst du dich nicht?
Oh.
Du sitzt hier als Mann in deinem bequemen Sessel, ja, vermutlich im Maßanzug, ja, weißt du, und lachst.
Ja, genau. Ne? Oh ja. Also das... Das kann jetzt böse ausgehen, wenn uns die Superbärbel erwischt dabei. Ne? Gibt es strafende Worte und möglicherweise auch mehr.
Das ist richtig.
Ja, es gibt ja einen richtigen Paragraphen, ne?
Ach was?
Ja, 188 ja so und so schon.
Ah.
Ja, der sogenannte Majestätsbeleidigungsparagraph, der war dann irgendwann entsorgt worden, ich glaube in den 70er Jahren, weil man dachte, naja, das ist so aus der Weimarer Republik, ne?
Mhm.
Das passt so nicht mehr in die moderne Zeit. Und den hat dann die Ampelregierung entstaubt in der Corona-Zeit, als man nicht so genau hingeguckt hat. Den gibt es jetzt wieder als Paragraph eben 188 Strafgesetzbuch. Und der stellt unter Strafe mit 3 Jahren Gefängnis ersatzweise Geldstrafe, wenn du über Personen des politischen Lebens dich lustig machst oder sie beleidigst.
Also worüber wir überhaupt sprechen, lass uns mal unsere Zuschauer abholen. Vielleicht Bärbel Bass hatte einen Auftritt beim Arbeitgebertag und war inhaltlich nicht so ganz sattelfest, wurde daraufhin ausgelacht.
Nein, sie wurden nicht ausgelacht. Es haben einige Herren in den Maßanzügen bequem sitzend im Publikum, das ist ja das, was sie daraus gemacht hat anschließend,
gelacht.
Die haben Lachen nicht unterdrücken können. Richtig. Das ist echt ein Unterschied.
Dabei war der Auftritt eigentlich zum Weinen und dann hat sie eben auf dem Juso-Bundeskongress davon erzählt und sie hat nicht gesagt, also der Grund, warum alle gelacht haben,
das ist ja ein Schlüsselerlebnis gewesen, ja, hat sie gesagt für sie.
Genau, es war ein Schlüsselerlebnis, aber sie sagte ja, die Haltelinie bei der Rente, die jetzt geplant ist, die finanzieren wir aus Steuergeldern und die Beitragszahler sind nicht betroffen, so ungefähr. Wo ja jeder weiß, dass jeder Beitragszahler auch ein Steuerzahler ist und deswegen haben alle gelacht. Aber statt irgendwie zurückzurudern, zu sagen, ich habe mich irgendwie schlecht ausgedrückt, was auch immer.
Einfach drüber hinwegzugehen.
Sagt sie jetzt, die haben mich ausgelacht, weil ich eine Frau bin. Das fand ich sehr witzig.
Ja, das ist die letzte Karte, die du immer spielen kannst. Also du hast ganz großen Unsinn verzapft. Als Frau kann ja auch mal vorkommen.
Durchaus.
Das ist ja, das ist einmal das Unsinnverzapfen, ist genderneutral nach meiner Beobachtung.
Ja.
Und dann reagiert darauf jemand. In dem Fall können, wie gesagt, ein paar Zuhörer das Lachen nicht unterdrücken oder das Kichern. Und dann heißt es, nee, die haben mich, ist frauenfeindlich. Das ist frauenfeindlich und die haben gelacht, weil ich eine Frau bin. Und da sagt sie ja da auch, als sie da bei den Jusos steht, also ich sag's mal ganz offen, also diese Männer, da, wie gesagt, in ihren Anzügen. In Parenthese übrigens gesprochen, ist mir so als Fun Fact in die Timeline gespült worden, wo sie sich ja gerade über Maßanzüge mokiert. Also Frau Bass, immerhin 10.000 Euro jährlich, allein für die Stylistin.
13.000 habe ich sogar gelesen.
Ja, also das kann sie offenbar nicht aus ihrem 22.000 Euro Gehalt bezahlen. Also kommt noch die Stylistin. Aber irgendwie, das fällt so unter den Tisch, der Maßanzug, ja. Das war ja nicht das Einzige. Ich meine, dann hat sie ja noch zum Kampf gegen die Arbeitgeber aufgerufen. Das war ja das Beste. Also das ist bei ihr offenbar jetzt posttraumatische Belastungsstörung, PTS. Und das waren die Feinde, die müssen gegen die. Wir wissen jetzt seitdem, gegen wen wir kämpfen müssen.
Das musst du dir mal überlegen. Die Arbeitsministerin will gegen die kämpfen, die Arbeitsplätze zur Verfügung stellen.
Ja, gut, das ist so Klassenkampf für Doofe.
Ja, das ist halt über Hauptschule Förder nicht drüber hinausgekommen.
Aber das hast du jetzt gesagt. Ihre Karriere verdankt sie ja vor allen Dingen auch ihrer Biografie. Also. Die SPD, die sich ja irgendwie immer noch so als Arbeiterpartei versteht, also Arbeiterpartei ohne Arbeiter.
Ja,
so. Die sind ja alle mittlerweile woanders,
ja.
Entweder bei der CDU oder bei der AfD. Aber das ist irgendwie so der Traditionsbestand, mit dem man so vor das Publikum tritt. Und natürlich auch in der SPD, wie in ganz vielen Parteien, im Wesentlichen Akademiker, ja, die Ränge füllen. Deswegen, das ist ihr sozusagen Shot to Fame. Vater, glaube ich, Lastwagenfahrer, Mutter, Hausfrau, sie selber Hauptschulabschluss.
Hm.
So. Auch das ist interessant, wie sie das im Nachhinein jetzt zu so einer Feminismus- oder Female Empowerment-Geschichte macht. Sie sagt jetzt, ja, also sie habe sich ja, sie hätte technische Zeichnerin werden wollen, mhm, und das sei nicht gegangen, weil sie Frau sei.
Aha.
Also sie habe lauter Absagen erhalten und in den Absagen habe gestanden, man habe leider keine Toiletten für Frauen. Und alle klatschen so, ja, sagen, oh Gott, das ist ja furchtbar. Und also, dass sie das überlebt hat, ja. Mm. Das habe ich, ich glaube, auf X hat das meine auseinandergenommen, Arbeitsrechtler. Der hat erstens darauf hingewiesen, dass es eine Arbeitsstättenverordnung gibt seit 1983, die vorschreibt, zwingend, und wir wissen, wir leben in Deutschland und nicht in Usbekistan, ja, da wird das also auch umgesetzt, dass jeder Betrieb über 10 Angestellte getrennte Toiletten hat, mhm, erstens, die unter 10 Angestellten auch für entsprechende sorgen müssen. Zweitens sagt er, er kennt ja Absagen, das sind meist ganz formal. Da schreibt doch niemand rein. Und im Übrigen, sie kriegen den Job nicht, weil sie Frau sind oder weil wir keine Toiletten haben, sondern das hat die sich einfach ausgedacht.
Das war die erste Scheißhausparole von Bärbel Bass.
Ja. Oh, jetzt sind wir schon wieder so. Ich weiß nicht, ob wir das drin lassen können.
Ach so, das ist wieder. Ja,
aber wie auch immer, die hatte Hauptschulabschluss.
Ja.
Und möglicherweise hat sie deswegen nicht ihren Traumjob als technische Zeichnerin bekommen, weil da ihr Realschulabschluss auch damals schon gefordert war, beziehungsweise sie konkurriert hat mit Leuten, die einfach einen besseren Abschluss und bessere Noten hatten. So, und dann ist sie Schweißerin geworden, ist ja auch nicht schlecht. Aber das jetzt im Nachhinein zu so einer Diskriminierungsgeschichte zu machen, das sieht man, das ist sozusagen jetzt der Wolfram Weimar der SPD.
Ich finde,
oder der Weimar, da sprechen wir lieber vom Weimar-Effekt.
Vom Weimar-Effekt, das ist gut, das gefällt mir. Mich hat so gestört, sie wird ausgelacht, weil sie Mist erzählt hat. Nicht, ja, weil sie Frau ist.
Ja.
Und ich muss ehrlich sagen, ich als Frau, ich distanziere mich maximal davon, dass sie einen da mit reinzieht, ja, und so ungefähr diese Frauenkarte spielt. Hätte sich einfach mal informiert im Vorfeld oder wenn ihr was passiert, dann gesagt, ich hätte andere Worte wählen sollen. Ja, aber das Schlimme ist, Jan, wer springt denn auf diese Frauenkarte noch mit drauf? Lars Klingbeil bei Sandra Maischberger hat auch gesagt, also ich habe vorher bei den Arbeitgebern dasselbe gesagt und ich wurde nicht ausgelacht und sie, die Frau, sie wurde ausgelacht, dachte ich mir so mal, was ist denn bei euch verkehrt?
Jetzt gibt's ja eine neue Wendung. Michael Miersch, oder heißt der Matthias Miersch, der große Matthias Miersch, der große Fraktionschef der SPD. Übrigens, auch interessant, Bärbel Bass, Matthias Miersch, Klaus Klingbeil.
Ja. Ja.
So, der, ja, irgendwie aufpasst mit Klaus
Solaf
Klingbeil.
Scholz,
das ist so ein bisschen wie mit Björn und Bernd Höcke. Irgendwann haben die Leute angefangen, ja, von Bernd Höcke zu sprechen. Und dann war ich immer, wenn der Name kam, kurz unsicher, heißt er nun Björn oder Bernd?
Weil die Heute-Show das damals so in Umlauf
also
gebracht hat.
Also weiß ich dann auch nicht mehr, ist es Lars oder Klaus, ja? Ich finde, der hat so was Klausiges, der
ja,
Klingbeil.
Klaus Klingbeil.
Klaus besser. Klingbeil. Klingt
ja
besser, ne?
Ja,
passt auch mehr. Also, ja, jedenfalls mit Bärbel Bass. Die neue Wendung ist, Matthias Miersch, das geht gar nicht, eine Ministerin auslachen.
Nee.
So, und das ist also... Wir haben es jetzt zu tun mit der Aristokratie der Arbeiterklasse, ja, also über die man sich immer lustig machen darf, ne? Weil das kennen wir ja auch, also noch vor der Weimarer Republik, da wurde einem dann gleich der werden einem die Ohren vom Kopf gesäbelt, wenn man über den König Witze gerissen hat. Da gehen wir jetzt so ein bisschen zurück, deswegen, wir haben den Paragraph 188 angesprochen. Ich bin jetzt für eine Erweiterung, das wäre mein Vorschlag zur Güte. Wir machen Paragraph 188a, Formulierungsvorschlag. 188a Strafgesetzbuch. Wird eine im politischen Leben stehende Person durch Lachen oder andere Bekundung der Heiterkeit unterbrochen in ihrem Vortrag und ist die Tat geeignet, ihr öffentliches Wirken erheblich zu erschweren, so ist die Strafe Freiheitsentzug bis zu 3 Jahren oder Geldstrafe. Also die Blasphemie wird jetzt in Deutschland geahndet.
Es bleibt aber eine Einbahnstraße, also umgekehrt darf Bärbel Bass die Arbeitgeber,
ja, das,
durchaus beleidigen. Ja, das darf sie ja schon.
Und als Frau allemal.
Schon gleich.
Ja.
Noch ein kurzer Nachtrag. Ich fand das irgendwie lustig mit diesen Maßanzügen. 99,3% aller Unternehmen in Deutschland, habe ich gelesen, sind kleine und mittelgroße Unternehmen. Teilweise oder zum großen Teil mit einer Mitarbeiterzahl von unter 25. Sprich, da schrubbt der Chef noch richtig mit. Also was hat die denn für einen Blick?
gut, wie gesagt, die ist ja nicht Juso-Anführerin, sondern Arbeitsministerin, so. Das Land ächzt ja ohnehin gerade. Die Leute sind echt verzweifelt. Vor allem, wenn sie in der Industrie tätig sind. Also vielen, vielen Unternehmen geht's schlecht. Die stehen zum Teil mit dem Rücken zur Wand. Jetzt beschimpft sie noch die Arbeitgeber. Das raus spricht natürlich auch so eine Verachtung gegenüber eben dem Unternehmertum. Das ist, glaube ich, in der SPD leider ziemlich tief verankert. Das hat man jetzt auch gesehen in dieser Diskussion ja um die Rente, beziehungsweise die Aktivrente.
Mhm.
Ja. Also demnächst soll es ja die ersten 2000 Euro steuerfrei geben, wenn man über das gesetzliche Rentenalter hinaus arbeitet. Dann wurde nachgefragt, für wen das eigentlich gilt. Gab da eine Frage an das Finanzministerium von Herrn Klingbeil, von Klaus Klingbeil. Wie sieht es eigentlich mit den Selbstständigen aus? Was habt ihr euch denn da so vorgestellt? Nee, die müssen ja eh ohnehin weiterarbeiten, weil, Klammer auf, da reicht die Rente ja meist nicht, Klammer zu. An die haben wir nicht gedacht. Das ist natürlich auch der ganze Zynismus, der in solchen Sätzen zum Ausdruck kommt. Wie die zynische Betrachtung von Leuten, die es eben nicht geschafft haben, rechtzeitig sich im Zweifel auch in den Staatsdienst zu begeben. Da gibt es übrigens auch einen neuen Vorschlag, jetzt Aktivrente für Beamte.
Ach, auch das noch?
Ja, also, ja, gut. So ist natürlich auch, das ist ein bisschen der Blick von Frau Bass und diesen Leuten.
Das war ja nicht die erste verbale Entgleisung. Also jedes Mal am Juso-Kongress geht mit ihr der Ruhrpott-Assi durch oder zumindest erfüllt sie das Klischee eines Ruhrpott-Assis. Bullshit-Aussage war ja auch damals.
Das, pass auf, das finde ich, ja, also jetzt wollen wir mal nicht päpstlicher als der Papst sein, wie es so schön heißt. All das mal dir in der Diskussion ein kräftiges Wort rausrutscht. Das finde ich überhaupt nicht schlimm, im Gegenteil.
Ich finde es immer so niveaulos, was sie macht. Und was mich am meisten stört ist, Friedrich Merz schweigt wieder dazu. Der sagt so gar nichts. Der lässt das einfach geschehen.
Ja,
hinter verschlossenen Türen soll er gesagt haben, es ist inakzeptabel. Aber er lässt doch am Ende doch gewähren.
Ja, was soll er denn machen?
Er kann sie doch entlassen.
Na, so geht das nicht. Nein, er könnte seine eigenen Leute entlassen, aber er kann nicht die Minister der Koalitions...
Also Olaf Scholz hat Christian Lindner auch vor die Tür gesetzt.
Es ist wieder der super Faktencheck gefragt. Kann der Kanzler die Minister des Koalitionspartners entlassen?
Ja, formal entlassen, das macht der Bundespräsident.
Ja, oder rausschmeißen.
Aber wie gesagt, sonst wäre Lindner immer noch Finanzminister und wir hätten nicht gewählt, wenn das nicht passiert wäre.
Hat er ihm nicht nur das Vertrauen entzogen und Christian Lindner hat dann selber die Konsequenzen gezogen?
War mir anders.
Also, wir lassen das jetzt checken und reichen das nach in die Sendung, ja, wie das eigentlich ist. Ich glaube, es ist nicht so einfach. Mal abgesehen auch von der eher jetzt formalen Frage, darf er das oder kann er das, wo ich Zweifel habe. Das ist das Ende der Koalition. Also, wenn du die Parteichefin rausschmeißt, des Koalitionspartners, wie stellst du dir das denn vor?
Nein, der Bundeskanzler kann Minister des Koalitionspartners nicht einfach eigenmächtig entlassen. Der Kanzler kann einen Minister seines Koalitionspartners zur Entlassung vorschlagen. Dies kann aber die Koalition deutlich belasten.
Ja, na gut, das können wir. Also, Conclusio, formal ist der Bundespräsident zuständig und wahrscheinlich das jetzt KI, ja. Und es würde so ein Akt den Koalitionsfrieden sehr belasten. Ja, das würde ich auch mal sagen. Das ist das Ende.
Ja gut, dann ist es halt so. Stattdessen schluckst du alles, was sie dir servieren.
Jetzt spricht die Weisheit der Podcasterin aus dir, ja? Der erfahrene Podcasterin. Wie sieht denn das Bundeskabinett Blüchel dann aus eigentlich?
Minderheitenregierung.
Ach ja, die Minderheitenregierung. Mit dem famosen Friedrich Merz, von dem wir ja wissen, wie wahnsinnig er geschickt dabei ist, Mehrheiten für sich zu organisieren und Menschen hinter sich zu versammeln. Ne?
Ja, vermutlich wäre er dann nicht mehr der Kanzler.
Der ganz große Plan, ja. Und dann kommt Markus Söder.
Also ich finde das besser als alles andere.
Okay. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Vielleicht in der Tat werfen wir mal nochmal einen Blick nach Bayern und nach München. Das ist überhaupt erstaunlich still im Augenblick, ja.
Total. Hat ja auch seine Mütterrente bekommen.
Ja, aber ich habe immer, wenn die Bayern ganz still sind, dann heißt das in der Regel auch nichts Gutes.
Da braucht sich was zusammen.
Für den Kanzler.
Lass uns mal auf einen anderen Schauplatz blicken, der politischen Selbstzerstörung. Und zwar vergangenes Wochenende wurde doch in Gießen die neue AfD-Jugendorganisation Generation Deutschland gegründet. Und da gab es eine...
Heißt die nicht Generation Hoffnung? Heißt die Generation Deutschland? Oder Hoffnung für Deutschland?
Allerletzte Generation, ja, dachte ich schon. Ja. Auf jeden Fall gab es da eine sehr...
Oder Deutschland erwache?
Jetzt musst du aufpassen.
Ja.
Jetzt muss er aufpassen.
Aber nicht hinter verschlossenen Türen in Gießen, weil da war wieder alles möglich.
Ja, das stimmt. Es gab eine sehr verstörende Rede, von der man nicht so wirklich weiß, war die jetzt echt oder Satire?
Wie heißt der Kandidat oder hieß der Kandidat? Alexander?
Eichwald.
Eichwald, nicht, ich wollte immer sagen Eichbold. Eichwald aus Herford.
Ja.
Das ist irgend so ein Kaff in Nordrhein-Westfalen, glaube ich, ne?
Ja, der sitzt da im Stadtrat oder saß da im Stadtrat.
Ist eingetreten. Dies
am
Jahr?
20. August 25, weshalb, finde ich, der Verdacht so ein bisschen nahelegt, dass er vielleicht von Jan Böhmermann geschickt wurde.
Ich habe das gesehen, ich war abends auf dem Weg zu einem Geburtstag, sitze im Taxi und kriege also diesen Schnipsel da reingespült über X. Konnte aber gar nicht mehr weggucken, ne? Der tritt dann da auf, der hat schon so eine Optik, der hat so langes Haar gehabt, so ein bisschen so wie bei Star Wars, ne? So diese.
Ja.
Die tun nicht gute, wenn sie ihren Helm abnehmen. Dann hat er so einen blauen, schimmernden Umhang, wo man nicht so genau wusste, ist das jetzt ein Smoking-Verschnitt in Blau oder bei welchem Kostümausstatter hat er den erstanden? Und dann mit rollendem R, ja, redet er also über Deutschland und wie Deutschland gesundet so. Und in der Tat, man denkt, der ist da eingeschleust. Und dann habe ich also dieses Video sofort gepostet mit dem Beisatz, also jede Jugendorganisation habe ihre Drogen. Bei der Jusos halt mehr das Cannabis, hier erkennbare Leni Riefenstahl-Filme. Triumph des Willens. Und meine Konklusio, Kinderhände weg von den Drogen. Und dann sofort natürlich Fleischhauer, das ist überhaupt nicht erkannt, der ist eingeschleust. Das ist also Zentrum für politische Schönheit oder wahlweise Jan Böhmermann. Ja, könnte man vermuten. Bislang gibt's aber gar keinen Hinweis darauf. Also der war auch irgendwo mal bei den Grünen in irgendeinem Gender-Komitee, aber wie das oft bei diesen Irrlicht dann ja ist, dann docken die mal da an, dann sind sie möglicherweise auch irgendeinem kommunistischen Bund mal unterwegs gewesen und am Ende landen die bei der AfD.
So. Also der hat Politikwissenschaften.
Big Tent, ne?
Genau, ja. Der hat Politikwissenschaften studiert und meinte bei seiner Bewerbungsrede, als er der AfD-Mitglied werden wollte.
In Herford.
Ja, richtig.
Ja.
Hat er irgendwie gesagt, er musste da mal bei dieser Gleichstellungsstelle in Herford ein Praktikum machen im Zuge seines Studiums und deswegen war er da so auf der linken Seite unterwegs. Witzigerweise hat er aber, also im normalen Leben rollt er das R nicht so. Das war wirklich nur für diese Rede. Mhm. Und ich fand den Inhalt so krass. Also was der wirklich gesagt hat. Selbst die abgezocktesten Abgeordneten oder nicht Abgeordneten, sondern die Jugend, die Delegierten, die waren fast stumm. Es gab dann eine einzige Nachfrage, ob er ein V-Mann sei.
Also einige haben gemerkt, da kann was nicht stimmen, die wissen helleren. Andererseits hat er auch 12,8% der Stimmen bekommen.
Das ist das Nächste. Ja, am Ende also des Tages wurde der von 12,8%.
Also es gab auch ein paar, die das super fanden. Ja. Und ich würde auch sagen, ja, warum denn nicht? Jetzt sagen alle, ja, also der ist eingeschleust und der heißt jetzt intern der Hitler-Clown. Ihr Freund, habt ihr meine Björn oder Bernd Höcke?
Björn.
Rede angehört? Die gehen doch genauso, genau in dem Sound.
In dem Sound. Aber das ist ja die Ironie, dass wenn jemand so offensichtlich jemanden karikiert, dann ist es der große Skandal. Aber wenn jemand nur die Ideologie hat, dann ist es in Ordnung.
Nee, pass auf, der hat auch niemanden karikiert. Ich glaube, also wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der wirklich so ein Versprengter ist in diesem AfD-Universum und du hast ja da schon den Parteichef da aus Herford zitiert, die haben ja mit dem so einen Aufnahmeantrag, beziehungsweise ein Aufnahmegespräch gemacht.
Ja.
Und da habe ich gelesen, dass der sagt, da war nichts auffällig. Der lag voll auf Parteilinie, wie es so schön hieß, ja, mit all seinen Positionen. Der hat möglicherweise einfach gedacht, ich komme da an, ich mache einfach den Höcke. Weil der Höcke ist ja der ist ja die ganz große
Popstar,
Nummer.
Ja.
Das ist der Popstar der AfD-Jugend. Und der hat, und deswegen lag ich auch falsch mit Leni Riefenstahl. Der hat gar nicht Leni Riefenstahl imitiert, der hat Björn Höcke imitiert, ja. Björn Höcke wiederum hat die Riefenstahl nachgemacht, insofern, oder macht die nach. Und insofern schließt sich dann der Kreis. Daher ist auch diese Aufregung so ein bisschen merkwürdig, weil da würde ich sagen, liebe Leute, wie gesagt, einer eurer größten Helden redet genauso wie Alexander Eichwald.
Zumal ja der neue Vorsitzende der AfD-Jugendorganisation ja auch ein verbriefter Rechtsextremist ist. Der wurde ja auch gewählt. Das ist Jean-Pascal Hohm. Der ist vom Verfassungsschutz als Rechtsextremist gebrandmarkt, kommt früher aus der Hooligan-Szene von Energie Cottbus. Also, die wählen ja auch solche Leute. Ein Großteil.
Ja, vielleicht hat er ja eine große Läuterung hinter sich. Gut, weiß man ja nicht, ja. Ist in sich gegangen, ja. Heißt ja jetzt auch immer so, naja, die Jugend übertreibt, das sähe man ja bei der grünen Jugend auch. Der Unterschied würde ich sagen, also Recycling ist auch bei der grünen Jugend groß, ne?
Ja, ja.
Damit man einen Pappbecher und die Glasflasche, hier recyceln sie die ganze Zeit halt irgendwelche Nazisprüche, ne? So.
Ja, da kam wieder so einer von der Hitlerjugend.
Ja, genau, der wie hieß der? Jugend.
Jugend muss durch Jugend geführt werden. Der Typ, der das gesagt hat, ist jetzt auch im Vorstand der Jugendorganisation. Also da frage ich mich schon, wissen das die Delegierten nicht? Sind die ungebildet oder nehmen die das wissentlich in Kauf? Beides ist ja nicht gut. Fairerweise, Jan.
Ich glaube, dass von den Leuten, die da sitzen, wenn einer sagt, Jugend muss durch Jugend geführt werden und klatsch, 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 da weiß nicht jeder. Ah, ja, das war der Erkennungsspruch der HJ, ja, so. Ja,
aber sorry.
Aber der Typ, der das benutzt,
der weiß es
natürlich. So wie Björn Höcke auch weiß, wenn er in seinen Reden alles für Deutschland sagt.
Richtig.
Und dann versucht er sich rauszureden, ja, das sei ein Allerweltsspruch, ja. Und dann sagt das Gericht, ja, aber erstens mehrfach und zweitens, waren Sie nicht mal in einem Vorleben Geschichtslehrer in Hessen?
Ja.
So, gut, Hessen kann man sagen.
Fairerweise, die AfD-Führung, die AfD-Spitze hat sich davon distanziert. Tino Chrupalla meinte...
Ja, vom Hitler-Clown.
Ja, genau.
Ja, aber von Björn Höcke nicht.
Nee, das nicht. Den brauchen sie ja noch. Aber,
wobei, von dem ist es um die ist auch still geworden.
Ja, aber das ist so die Ruhe vor dem Sturm.
Nee, ich glaube nicht. Ich kenne ja den einen oder anderen in Thüringen. Der ist so in unserer Welt nach wie vor so ein großer Star und auch in der Welt der Jugend, der AfD-Jugend. Aber tatsächlich spielt er in Thüringen kaum noch eine Rolle. Der soll auch so ein bisschen gesundheitlich angeschlagen sein und
Bernd.
Eher am Rand. Björn Bernd.
Ach, das wusste ich gar nicht. Ja. Ich dachte, der wartet so, bis Frau Weidel und Herr Chrupalla stürzen und dann wird er der neue starke Mann.
Dem geht's, glaube ich, nicht so gut.
Ah, okay. Vor den Toren übrigens in Gießen, da hat man dann das andere Extrem gesehen, der linke Mob, der Journalisten angegangen ist.
Ja.
Unter anderem die Omas gegen rechts, jetzt Omas gegen Pressefreiheit.
Ja, na eine Oma gegen rechts.
Das reicht
da, oder?
Mir schon.
Ja,
das
ich
ist
weiß. Die hast du auf dem Kieker, ne?
Ja, doch, maximal. Ja.
Ich finde das so ganz süß. Da kommen die Oma mit gegen rechts mit so einem Oma gegen rechts Schal, erlebt so ihren allerletzten Frühling,
so
indem sie
nicht.
Paul Ronsheimer Nazi gegenschreit. Du Nazi, so, ja. Gott.
Also, Paul Ronsheimer ist in Kriegsgebieten unterwegs. So schnell schockt den nichts. Und der war richtig angefasst.
Ja.
Dieser linke Mob. Der
ja,
so tut, als ob er die Demokratie verteidigt und dann selber die Demokratie beschädigt. Ich finde schon, das muss man genauso groß machen wie das, was in der Halle passiert ist. Sonst
jetzt, jetzt bringst du mich in eine schwierige Situation. Ist es schön, eingekreist zu werden? Nein, ist es nicht schön. Ist es schön, beschimpft zu werden als Journalist und angeschrien? Nein, ist es nicht. Andererseits, erstens, wie gesagt, Paul Ronsheimer, der ja das Sat.1-Team da angeführt hat, Kriegsreporter eigentlich bei der Bild-Zeitung. Ich denke mal, wenn du so in Syrien unterwegs warst oder in Afghanistan, dann bist du Kummer gewohnt.
Umso mehr hat es mich beeindruckt.
Ja. Zweitens, jetzt will ich nicht auf die Schiene kommen, Papa erzählt vom Krieg, ne? Oder Opa, sondern. Aber ich erinnere mich noch so, Straßenschlachten, Hamburger Hafenstraße. Also wenn die mitgekriegt hatten, da war ich in den 80er Jahren, dass du vom Spiegel bist.
Mhm.
Das war bürgerliche Schweinepresse. Ja. Das sahen natürlich die Spiegelkollegen immer anders. Die dachten ja, sie sind so links und haben dann so einen Freifahrtschein. Nee. Also wenn der Autonome das da kam, da wurde auch schon mal schnell dein Ärmchen umgedreht. Also das ging da echt, das ging da übel zur Sache. Ja,
okay.
So. Das hat diese Antifa-Truppe so an sich. Ja, wir hatten das Thema ja auch schon mit der Hammerbande. Das ist dann sozusagen das Extrem.
Aber es macht's ja nicht besser.
Ich finde eher nochmal hier den Punkt interessant. Auch die Omas gegen rechts sind ja nicht irgendeine berühmte NGO, sondern am Ende auch eine NGO, wo dann über irgendwelche Umflüsse und Zwischenstationen Steuergeld bleibt. Und spätestens da würde ich sagen, Freunde, das ist ja fast jetzt schon ceterum censeo hier, da müssen wir echt mal ran. Also wer da alles Staatsgeld bekommt, um dann am Ende ja auch in diesem Fall erkennbar undemokratisch sich zu verhalten.
Ja. Du hast da deine eigenen Erfahrungen gemacht.
Ja, du könntest, genau. Ich spreche als Betroffener.
So schaut das nämlich aus.
Ja,
das schaut denn du wurdest aus. Nicht nur eingekreist, nein. Du wurdest von einer NGO verklagt.
Von der Antonio Amadeo Stiftung. Und zwar wegen Äußerungen in diesem Podcast.
Aber das heißt Amadeo Antonio.
Das bringt mir wahrscheinlich schon gleich die nächste Klage.
Ja, vermutlich.
Nach dem Blasphemie-Paragraphen, dem neuen, ja.
Ja, 118b.
Also Schmähung durch Falschaneinanderreihung komplizierter Worte. Die heißt Amadeo Antonio Stiftung. Mhm. Wir haben hier an dieser Stelle, besonders ich, der Schuldige, der Verklagte, ja. Ich habe hier geäußert, das sei das Hätschelkind der deutschen Politik und die am höchsten geförderte NGO in Deutschland derzeit.
Ja. Mit über 600.000 im Jahr aus dem Familienministerium.
6 Millionen.
Entschuldigung, 6 Millionen.
6 Millionen, ja, kann man gar nicht glauben, ne? Das war der zweite Teil, dass ich gesagt habe, also 6 Millionen und das würde ja also. Ich hätte nachgeguckt, dass 2023 6 Millionen sie bekommen an Steuergeldern und das wäre nahezu das, was sie auch an Personalkosten hätten. Also Klage. Nicht nur Klage, Antrag auf einstweilige Verfügung, dass sofort ein Gericht einschreitet. Streit wird, glaube ich, 250.000 Euro ja, und mir das verbietet. Ich bin ja in der glücklichen Position, dass ich einen mächtigen Verlag hinter mir habe, der die Meinungsfreiheit auch hochhält. Und gesagt hat, das lassen wir nicht zu, dass unser Kolumnist sozusagen weggeklagt wird. Und dann hat sich also unser Rechtsanwalt Stefan Söder der Sache angenommen. Und hat eine Entgegnung aufgesetzt, so ein Schriftsatz. Also ich habe so einen schönen Schriftsatz, hat ganz lange nicht mehr gelesen. Ja. Da habe ich so gedacht, guck mal, als ich das gelesen hatte, das ging über Seiten, also warum der gegnerische Anwalt total daneben liegt. Also was ich tatsächlich Kluges doch gedacht habe, ein bisschen, weißt du, wie so eine Gedichtinterpretation.
Ach,
anschließend.
Toll.
Ja. Also, dass ich natürlich der Dreh- und Angelpunkt, wo die Antonio Amadeo Stiftung angesetzt hat, ist zu sagen, naja, das stimmt ja gar nicht. Das ist eine Tatsachenbehauptung. Sie seien die am meisten geförderten NGO Deutschlands und haben dann eine ganze lange Liste vorgelegt, angefangen von der Deutschen Kriegsgräberfürsorge über die Caritas, die Arbeiterwohlfahrt, die alle mehr Geld kriegen.
Nicht dein Ernst.
Ja, so. Und insofern müsste mir das Gericht das sofort untersagen. Und da hat natürlich unser Anwalt Stefan Söder gesagt, pass mal auf, Freunde, ja, es kann schon sein, dass die Deutsche Kriegsgräberfürsorge mit, glaube ich, 13 Millionen im Jahr mehr Geld kriegt. Nur, das wird ja nicht gemeinhin unter NGO verstanden. Also wenn wir auf die Straße gehen würden und würde fragen, was die Leute unter NGO verstehen, dann verstehen die halt Amnesty, Transparency International, Antonio Amadeo Stiftung, Hate Aid und wie diese ganzen letztlich politisch aktiven und aktivistischen Organisationen heißen. So. Und das Landgericht, glaube ich, war es, Berlin, in seiner Weisheit ist uns in dieser Argumentation komplett gefolgt.
Sprich, du hast gewonnen.
Auf ganzer Linie. Nur, das sagt ja auch ein bisschen erstens darüber aus, wie die so drauf sind.
Ja.
Dass die auch solche Behauptungen oder durch die Meinungsfreiheit gedeckten Äußerungen nicht akzeptieren wollen über sich. Hm. Also dagegen mit gegen vorgehen, rechtsanwaltlich.
Ist auch ein bisschen dumm.
Und im Zweifel natürlich auch mit Steuergeld wieder.
Natürlich.
Weil jetzt, also da läuft ja einiges an Gerichtskosten auf. Die müssen jetzt ihren Anwalt bezahlen, die müssen unseren Anwalt bezahlen, die müssen das Gericht bezahlen. Und ich gehe nun mal davon aus, das wird nicht aus der Mitgliedskasse her.
Nee, das wird wieder.
Aus den Gehältern bezahlt.
Das wird wieder dem Familienministerium in Rechnung gestellt.
Genau.
Aber
ja.
Wenn du schon mal gewonnen hast, wollen wir hier nochmal festhalten, die Amadeo Antonio Stiftung ist das Hätschelkind
der deutschen Politik.
Genau.
Um vielleicht den Bogen nochmal ganz nach vorne zur Superbärbel zu schlagen. Und weil wir ja schon so ein bisschen juristisch hier unterwegs sind, die kleine Erinnerung, und ich bin ganz sicher, es hören uns ja auch Mitglieder der Bundesregierung zumindest heimlich zu.
Ach so.
Es gibt ein Grundsatzurteil von 2024, das ist noch nicht lange her, des Bundesverfassungsgerichtes, das sagt, dass die Regierung und auch Mitglieder der Regierung Kritik und auch härtere Kritik aushalten müssen. Da gab es nämlich den Fall Julian Reichelt, versus Bundesregierung, beziehungsweise die Bundesregierung hat Julian Reichelt verklagt gehabt, den Chefredakteur von News, weil der in einem Tweet angegriffen hatte, kritisch, dass die Bundesregierung, ich glaube, es ging um 130 Millionen Euro über verschiedene internationale Ärme, wahrscheinlich wieder irgendwie UN-Gelder und anderes mehr, nach Afghanistan und damit an die Taliban überweist. Also hat er das verkürzt auf, wie irre ist denn das? Die haben ja den Verstand verloren nach dem Motto, jetzt finanzieren wir auch noch mit Entwicklungshilfe die Taliban. Und das wollten die nicht über sich lesen. Ja. Gleicher Fall vor das Gericht. Und da hat eben hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, das müsst ihr aushalten.
Ja.
Und das scheint irgendwie nicht angekommen zu sein, weil weder bei Frau Bass, ja, noch bei Herrn Miersch, noch bei Herrn Klingbeil. Und insofern einfach nur mal die Erinnerung von dieser Stelle, dass auch Bundespolitiker auf dem Boden des Grundgesetzes stehen sollten.
Aber Bundespolitiker dürfen künftig Business Class wieder fliegen.
Ah, jetzt sind wir bei den Verlierern und Gewinnern.
Sehr genau.
Die Gewinner. Absolut, habe ich auch gedacht. Als ich das las. Gewinner der Woche, Minimum. Wenn ich Gewinner des Monats, wenn ich des ersten Jahres, ja, die Bundestagsabgeordneten, ja, endlich wieder Business Class, weil wir haben es ja.
Ja, natürlich.
Wir haben es ja, ja. Wir haben es ja.
Ganz klar.
Das Ganze natürlich in so einer Geheimoperation, so irgendwie nachts, ja, wenn es keiner mitbekommt, ne, haben alle mal heimlich die Hand gehoben. Ne? So, sieht ja keiner, hat dann doch jemand gesehen oder mitbekommen, in diesem Fall, glaube ich, die Bild-Zeitung. Und das Lustigste, auch von allen im Bundestag vertretenen Parteien abgenickt, also inklusive derjenigen, die ja eigentlich immer gegen das Fliegen sind, also unsere Freunde von den Grünen.
Ach was, die haben auch zugestimmt.
Ich glaube, du kannst dir ja heute so, wenn du so ein Ticket buchst, kannst du dir dann so einen grünen Sticker da sozusagen aufs Ticket kleben und dann wird irgendwo in Indonesien der Wald aufgeforstet, kostet dann ein bisschen mehr. Also eine Art Greenwashing. Gut, da werden die jetzt so einen Sonderfonds in der Partei- oder Fraktionskasse für bilden, also das Greenwashing, Greenwashing, guck mal, geht mir kaum immer noch über den Lippen der Begriff. Der Business-Class-Tickets ist natürlich kurios.
Aber das kennen wir ja schon von Frau Baerbock, die ist ja auch von Köln nach Düsseldorf geflogen oder so. Weißt du das?
Ah, du hast ein Elefantengedächtnis. Ich merke das. Also,
die hat das doch auch schon gemacht.
Ja, no deed gets unnoticed. Ja, das stimmt. Das habe ich schon wieder vergessen gehabt. Da gab es aber, glaube ich, ganz dringende dienstliche Geschäfte, ja, die diesen Privatflug oder was das war oder im Kleinstflieger nötig gemacht haben. So.
Jetzt ist es aber so, also die Ampel hatte, früher sind Politiker auch Business Class geflogen, die Ampel hatte das abgeschafft. Ja. Und jetzt ist es aber nur so, dass bei einem Flug über 2 Stunden muss man nicht in die Holzklasse. Bei den kurzen schon. Vielleicht zur Ehrenrettung.
Ja, ich dachte nur, kurz sollst du doch so und so gar nicht fliegen, weil du da eigentlich die Bahn nehmen solltest, also im innerdeutschen Verkehr, hoffe ich doch mal. Ich würde es mir auch ehrlich gesagt wünschen, dass die Politiker also unsere Schicksal miterleiden, ja, also mal auf dem Bahnsteig stehen und der Zug kommt einfach nicht oder hat das Stellwerk gerammt oder was dann so mal als Erklärung kommt, macht die Sache natürlich auch nicht wirklich besser. Nee. Also
aber sind natürlich wirklich unsere Gewinner des Jahres.
Ja, die freuen sich jetzt.
Übrigens als Verliererin.
Wie ist das eigentlich mit dem auf dem Meilenkonto? Durfte man die eigentlich nun privat abrechnen oder nicht? Da gab es doch mal diesen Riesenskandal mit Gregor Gysi.
Das weiß ich nicht mehr.
Ja, Gregor Gysi der ist viel gerne und viel geflogen natürlich. Und gut, musste ein bisschen was nachholen aus der DDR-Zeit.
Ich wollte es gerade sagen.
Ja. Und hat dann aber immer auf dem privaten, hatte die Meilen, also seine Dienstflüge auf dem privaten Meilenkonto gesammelt. Da gab es einen Riesenskandal.
Ich weiß gar nicht, aber der fliegt bestimmt Economy, weil der ist ja nicht allzu groß. Für den fühlt sich Economy wie Business an. Oder? Könnte sein.
Ah, jetzt auch noch ein bisschen Bodyshaming. Super.
Nein, der ist mir ja wirklich sympathisch. Einer der wenigen bei den Linken.
Ja, der Grisi. Der Gregor.
Du, letzte Woche hatten wir Marie-Christine Ostermann, die Präsidentin des Verbandes der Familienunternehmer, fast schon zur Gewinnerin hochstilisiert.
Naja, wir haben relativ sachlich darüber berichtet, dass wir fanden, dass sie recht hatte, in ihren Verband zu parlamentarischen Abenden auch Vertreter der AfD einzuladen, um mal zu hören, was die so wirtschaftspolitisch für Vorstellungen haben.
Aber jetzt erster Shitstorm und sie rudert zurück wie verrückt.
Gut, die ist eine Verbandspräsidentin. Die turnt da ja nicht ganz alleine in der Verbandskuppel. ja, sondern muss da ja Rücksicht auf ihre Mitglieder nehmen, anders als in ihrem Unternehmen. Und offenbar hat es da unheimlich gescheppert. Also, da sind ja auch ein paar ausgetreten.
Ja,
ganz
Rossmann
eilig.
Beispielsweise.
Genau.
Ja gut, aber Kollateralschaden gibt es immer.
Und Afrikola, aber gut, die haben eh was gut zu machen. Ich glaube, Afrikola ist
schmeckt eh nicht.
Und ist ein bisschen immer unter Rassismusverdacht, glaube ich, ne? Oder irgendwie Afrikola.
Ah, okay.
Also das heißt doch heute kulturelle Aneignung, ne? Insofern, ich glaube, die haben jetzt mal ganz schnell gezeigt, grüne Karte, ja.
Wir ach so, deswegen.
Aus.
Oh Gott.
I don't know. Und dann, ach ja, und Vorwerk natürlich, die mit dem Staubsauger.
Ja.
Das war meine absolute Lieblingsgeschichte im Spiegel. Von so einem Medizinreporter. Das war der Kobalt 3000, der auftauchte auf Intensivstationen, weil eine Reihe von Männern den benutzt hatten zur Selbstbefriedigung. Und das hat er relativ schlimme Dinge veranstaltet.
Oh nee.
Das war eine ganze Seite über den Vorwerk. Und deswegen erinnere ich immer, wenn ich Vorwerk sehe, und dann muss ich an den Kobalt 3000 denken und an diese Geschichte. Möglicherweise auch bei Vorwerk. Insofern hatten die auch was gut zu machen und sind dann ausgetreten. Nach dem Motto, wir stehen auch gegen rechts.
Ich fand es nur so schade, denn sie hat ja irgendwie, also das ist irgendwie Angst vor der eigenen Courage, denn sie hat ja eigentlich gesagt, wir haben die AfD eingeladen, um denen auch mal zu sagen, pass mal auf, eure Wirtschaftsvorstellungen, die schaden Deutschland. Und das ist jetzt plötzlich nicht mehr der richtige Move?
In der Sache ist es natürlich schlecht. Also erst in die Richtung einbiegen und dann irgendwann sagen, up, oder rückwärts. So, ja. Der lachende Gewinner wie immer bei diesen Operationen.
Die AfD.
Na klar, also weil wir haben ja mit dem Opfernarrativ angefangen. Narrativ heißt es ja heute.
Mhm.
Also erfolgreich die Opferkarte spielen. Also wie gesagt, das hat Frau Bass jetzt erfolgreich gemacht mit der Frauenkarte. Und das hat die ganze AfD natürlich auch immer als, wir sind die Ausgegrenzten, mit uns redet keiner und so.
Mhm.
Und das ist, würde ich mal sagen, in diesem Katalog von Märtyrertaten, ja, ist das jetzt mit drin.
Bevor wir uns verabschieden von dieser Podcast-Folge, müssen wir nochmal betonen, die Amadeo-Antonio-Stiftung ist
das Hätschelkind der deutschen Politik.
Jetzt auch juristisch bestätigt.
Naja, nicht ganz. Noch nicht ganz zum Haken. Also die könnten mich jetzt noch sozusagen im Hauptsacheverfahren irgendwo in Deutschland verklagen. Gewonnen habe ich oder abgeschmettert die einstweilige Verfügung. Da steht jetzt sozusagen das Wort des Berliner Richters ja schützend vor mir.
Jetzt hast du mir den Schluss vermasselt.
Oh je.
Oh nein.
Schön. Oh, du siehst mich jetzt wie so ein kleines verkümmertes Häufchen hier noch. Wie so ein Soufflé, das in sich zusammengesackt ist.
Anyway. Naja, wir sehen uns auf jeden Fall immer donnerstags exklusiv auf Focus Plus und am Wochenende dann überall, wo es Podcasts gibt und auf der YouTube-Seite von Focus Online. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.